Ja, es freut mich, dass das so passt, dass gerade der Lernvers auch der Vers ist, über den ich predige. Also ich hatte nicht beabsichtigt, über den Lernvers zu predigen, aber es freut mich, dass es gerade zusammenpasst. Ich lese den Vers und die Verse 14 bis 16 nochmal nach einer eigenen Übersetzung. Diesen Brief, Timotheus, schreibe ich dir in der Hoffnung, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass ich erst später komme, sollst du wissen, wie diejenigen sich zu verhalten haben, die zum Haus Gottes gehören. Das ist nämlich die Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Das Geheimnis eines in Liebe und Anbetung tätigen Glaubens ist bekanntermaßen groß. Er ist erschienen im Fleisch, wurde durch den Geist bestätigt, wurde von den Engeln gesehen, wurde unter den Heidenvölkern verkündigt, wurde in der Welt im Glauben angenommen, wurde im Himmel mit Herrlichkeit und er mit Herrlichkeit gekrönt. Gut, das war's. Ja, Gnade und Barmherzigkeit und Friede von Gott, unserem Vater, sei mit euch. Amen. Ihr habt es sicherlich auch schon bemerkt, jedes Jahr zu Weihnachten, wenn man sich so eben auf den Weihnachtsmärkten umhört oder wenn man Radio hört oder fernsieht oder was auch immer, dann merkt man, wie immer wieder die Menschen oder an die Güte, an das Gutsein des Menschen appelliert wird, vor allem zu Weihnachten. Also der Vorratstank unserer Liebe und unserer Güte wird zu Weihnachten jedes Mal angezapft. Da laufen Spendenaktionen, es geht um Liebe und Güte, die wir unseren Mitmenschen zeigen sollen, ganz besonders zu Weihnachten sollen wir daran denken. Ganz besonders Weihnachten soll eine Zeit des Schenkens und des Friedens sein. Und was jetzt noch nicht so gelingt in diesem Jahr, das nimmt man dann als guten Vorsatz mit ins nächste Jahr. Auf jeden Fall muss es für die Leute doch eine absolut herausfordernde Zeit sein, denn unser Vorrat an Güte und Liebe und Freundlichkeit wird in diesen Tagen bis auf den Boden leer gesaugt und sogar darüber hinaus. Aber ich habe mich gefragt, regt uns in diesen Tagen der Autofahrer, der vor uns in der 70-Zone 50 fährt, nicht genauso auf? Kann der Penner nicht schneller fahren? Ich muss immer wieder gerade beim Autofahren mit meiner Ungeduld kämpfen. Und sind unsere Mitmenschen denn in diesen Tagen alle Engel, die unsere Geduld nicht mehr auf die Probe stellen, die uns zuvorkommen und die sich selbst zurücknehmen? Oder gehen wir uns gerade in diesen Tagen etwa nicht gegenseitig auf die Nerven, nur weil Advent ist? Und woher soll man überhaupt das ganze Geld nehmen, mit dem man andere und natürlich auch sich selbst beschenken will? Also eine Umfrage zum Thema Streit und Unfrieden in der Weihnachtszeit wäre doch mal interessant, um die Weihnachtslüge, wie sie so allgemein dargestellt wird, zu hinterfragen. Ich las kürzlich einen Artikel. Dort ging es darum, wie besinnlich die eigene Weihnachtszeit denn wirklich ist. Und der Autor meinte, sich sicher sein zu können, dass ein Großteil der Bevölkerung keine wirklich besinnliche Weihnachtszeit hat und keinen wirklichen inneren Frieden in der Adventszeit. Auch wenn wir äußerlich vielleicht auf Ruhe eingestellt sind und wenn wir es uns zu Hause gerade in der Weihnachtszeit gemütlich machen, kennen wir uns doch selber, denke ich, gut genug, dass wir oftmals nach außen ein Lächeln aufsetzen können und einen glücklichen Anschein geben, und doch innerlich am Heulen sind. Aber sollten wir denn nur in der Weihnachtszeit, nur in der Adventszeit ein Herz für andere haben? Oder sollten Geduld, Rücksichtnahme, Freundlichkeit, Liebe, Selbstbeherrschung nicht jeden Tag des Jahres prägen? Und wir müssen doch jeden Tag des Jahres mit den Anstrengungen unserer Arbeit und danach mit den Menschen, die uns am nächsten stehen, wenn wir fertig sind von der Arbeit, umgehen. Und mit diesen Anstrengungen klarkommen. Doch woher sollen Menschen überhaupt und woher sollen wir denn die Nerven dafür nehmen, wenn wir das ernst meinen? Woher nehmen wir das Potenzial, eine angespannte Situation mit unseren Mitmenschen nicht ins nächste Jahr mitzunehmen? So nach dem Motto, ich vergebe dir nächstes Jahr. Für Paulus zumindest, wenn wir seine Briefe lesen, auch wenn wir den 1. Timotheus lesen, ist klar, eine Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus einem Glauben, der frei ist von Heuchelei, ist kein Saisongut. Sondern Paulus sollte der Gemeinde jeden Tag im Jahr, das ganze Jahr über, dieses Ziel vor Augen stellen, die Liebe zum Nächsten. Und diese Liebe motiviert uns dazu, den Nächsten in der Gemeinde wie Väter, wie ein Vater, wie eine Mutter, wie ein Bruder oder wie eine Schwester zu sehen und auch dementsprechend zu behandeln, schreibt Paulus. Das heißt aber nicht, dass liebevolles und gütiges Verhalten nur der Gemeinde gilt, sondern gerade in den Pastoralbriefen, gerade im 1. Timotheusbrief, spielt das Thema Mission eine große Rolle. Paulus stellt den Menschen den Wunsch Gottes vor Augen, dass alle gerettet werden. Und dementsprechend sollen wir auch wiederum leben, dass alle gerettet werden. Und wenn wir dann erst zu Kapitel 3 kommen, im 1. Timotheusbrief, und dort die Anforderungen lesen, die Paulus an Diakone und an Älteste stellt, dann ist es überwältigend, wie diese Leute sein sollen, wie diese Leute sich zu verhalten haben. Ich lese uns mal einen Teil aus 1. Timotheus 3. Dort heißt es: Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zu Gewalttätigkeit neigen. Er muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Um es auf den Punkt zu bringen, was Paulus mit den Pastoralbriefen sagen will, was Paulus vor allem auch mit dem 1. Timotheusbrief sagen will, ist, wie diejenigen sich zu verhalten haben, die im Haus Gottes, in der Gemeinde des lebendigen Gottes leben und dazugehören. Dieser Vers, beziehungsweise diese Verse 14 bis 16, genau in der Mitte des 1. Timotheusbriefes, bilden nicht nur das Zentrum, auch inhaltlich dieses Briefes, sondern sie bilden überhaupt sozusagen die Zielrichtung der Pastoralbriefe. Wozu sind diese Briefe geschrieben? Paulus hat diese Briefe geschrieben, damit wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Und dieses Wort zu verhalten haben ist ein absolut starker Imperativ. So muss sich jemand verhalten, der in dieses Haus gehört. Und zwar jeden Tag. Das Bild des Hauses, das Paulus hier aufgreift, spielt auch eine wichtige Rolle, vor allem im 1. Timotheusbrief, aber überhaupt mit Blick auf die Gemeinde. Wir haben das auch in der Lesung gehört. Das Bild des Hauses wird häufig für die Gemeinde benutzt. Das Haus ist sozusagen ein Raum, in dem Gottes Ordnung herrscht und in dem Menschen nach Gottes Ordnung leben und dieser Ordnung gehorchen. Das ganze Leben der Gläubigen wird dort von Gottes Ordnung und von Gottes Verwaltung umfasst. Und es ist auch klar, dass im Haus nur einer Hausherr ist. Nicht du, nicht mal in einem einzigen Zimmer bist du Hausherr, sondern Gott selbst ist Hausherr. Alle Männer und Frauen, alle Ehemänner und Ehefrauen und alle Witwen und ihre Angehörigen, alle Bedienstete und ihre Herren. Und so geht Paulus die verschiedenen Gruppen der Gemeinde durch, die verschiedenen Personen der Gemeinde. Alle sollen sich an die Regeln halten, die in diesem Haus eben gelten. Aber das Bild des Hauses ist außerdem passend, denn es zeigt auch, das Haus ist eben nicht der einzige Raum, wo Menschen leben, sondern Menschen gehen auch aus dem Haus, und so sollen auch die, die im Haus sind, soll auch die Gemeinde eben diese Realität, dieses Leben, wie es dort im Haus herrscht, nach außen tragen, sodass Gottes Haus sozusagen in der Welt Raum gewinnt. Sie sollen sich auch außerhalb des Hauses so verhalten und Menschen dazu gewinnen, in dieses Haus zu kommen. Die Fähigkeit zu diesen Beziehungen, wie sie Paulus hier erwartet und wie wir in der Advents- und Weihnachtszeit immer wieder dazu angespornt werden und wie sie auch von uns erwartet werden, die Fähigkeit, all diese Beziehungen zu tragen und in ihnen zu leben, macht Paulus aber klar, die ist nicht selbst gemacht. Keiner kann so aus sich leben, und gerade das Bild der Gemeinde als Säule und Bollwerk passt sehr gut. Die Gemeinde ist nicht Säule und Bollwerk in sich selber und nicht für sich selber. sondern im Haus Gottes leben bedeutet eben zugleich auch in der Gegenwart des Hausherrn zu leben, in der Gegenwart des Gottes, der uns erlöst hat und der unser Leben gerade in diesem Haus neu gestaltet. Er ist der Friedensstifter und der Heiland und der Herr für alle, die an ihn glauben. Und er ist selbst gekommen, um diese Ordnung einzurichten und elenden, obdachlosen Menschen ein Zuhause schenken zu können. Das Thema der Predigt ist also entsprechend Vers 15, das Geheimnis eines in Liebe und Anbetung tätigen Glaubens. Die Predigt hat zwei Punkte. Erstens, das Geheimnis eines in Liebe und Anbetung tätigen Glaubens ist uns bekannt. Und zweitens, das Geheimnis eines in Liebe und Anbetung tätigen Glaubens sollen wir bekannt machen. Vorher noch kurz eine Anmerkung zum Text. Es gibt also verschiedene Fassungen des Textes und ich glaube in der Schlachterübersetzung zum Beispiel heißt es, Gott ist geoffenbart im Fleisch. Es gibt allerdings auch die Übersetzungsmöglichkeit, er ist geoffenbart im Fleisch. Und wenn man die verschiedenen Textzeugen abwägt, also das heißt die griechischen Texte, von denen diese Übersetzung herkommen, ist es aus verschiedenen Gründen zu bevorzugen, zu übersetzen, er ist geoffenbart im Fleisch. Das heißt natürlich nicht, dass Christus nicht Gott ist. Diese Verse drücken das ja trotzdem ganz klar aus. Nur so viel zur Übersetzung. Erstens, das Geheimnis eines in Liebe und Anbetung tätigen Glaubens ist uns bekannt. Ich lese nochmal den Vers. Er ist im Fleisch erschienen, wurde durch den Geist bestätigt, wurde von den Engeln gesehen, wurde unter den Heidenvölkern verkündigt, wurde in der Welt im Glauben angenommen, wurde im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Was ich hier übersetzt habe mit eines in Liebe und Anbetung tätigen Glaubens, das wird in vielen älteren Übersetzungen ja als Gottesfurcht oder mit dem unverständlichen Wort Gottseligkeit übersetzt. Im Griechischen das Wort Eusebeia und das kommt in den Pastoralbriefen häufig vor. Zum Beispiel auch in 1. Timotheus 2, Vers 2, dort heißt es, wir sollen für alle Menschen beten, insbesondere für Könige und alle obrigkeitlichen Personen, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit führen können, wie eine ältere Übersetzung schreibt. Aus einer anderen Stelle in den Pastoralbriefen wird aber deutlich, was Paulus denn mit diesem Begriff meint. Und zwar im Titusbrief, dort kommt das Wort auch vor, in Kapitel 2, Vers 11 und 12. Dort heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf Erden sind, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das Wort beschreibt also sozusagen einen tätigen Glauben. Es beschreibt eine Einstellung, die aus dem Glauben erwächst, die daher kommt, dass Gott selbst etwas getan hat und die daraufhin dann etwas anderes tut, selbst etwas tut. Sozusagen eine Kugel, oder ja, die in Bewegung gesetzt wurde, die angestoßen wurde und jetzt weiter rollt. Es geht also sozusagen darum, dass Jesus Christus gekommen ist und Menschen gerettet hat, Menschen Glauben geschenkt hat und dieser Glaube nun in Liebe tätig ist und sich in der Bereitschaft darstellt, anderen zu dienen. Das Bemerkenswerte an diesem Wort ist, dass es die Verbindung von Glaube und Handeln so toll ausdrückt und eigentlich zusammenfasst. Es zeigt ganz klar, dass zum Glauben keine Eigenanstrengungen mehr daneben hinzukommen können. Ich denke, das ist ein absolut falsches Bild, was häufig von Heiligung herrscht, dass zum Glauben oder neben dem Glauben dann noch extra Anstrengungen hinzukommen, damit wir ja so und so leben, wie Gott es gefällt und wie Gott es will. Ja, wir sollen so leben, wie Gott es will. Aber Paulus zeigt mit diesem Wort toll, der Glaube selbst ist immer schon die Grundlage und der Anstoß für ein Leben, das anders ist, für ein neues Leben. Es ist sozusagen wie ein Fass, wie ein Gefäß, das mit Wasser gefüllt wurde und überläuft. Und das, was überläuft, ist die Dankbarkeit, die aus dem Glauben herauskommt. Man muss also nicht irgendwas extra dazu tun, sondern aus dem Glauben selbst fließt die Dankbarkeit wie von selbst heraus. Ich lese uns nochmal den ganzen Absatz, Vers 11 bis 14 in Titus 2, beziehungsweise ich lese noch Vers 13, Vers 11 und 12 habe ich schon gelesen. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Auf die Erscheinung Jesu Christi, das macht Paulus hier wunderbar deutlich, hin kommt es also, dass wir, folgt es, dass wir ein anderes Leben führen, aus dem Staunen über die Gnade Gottes, daraus, dass wir freigekauft worden sind durch Jesus Christus, dass wir von unserer Schuld erlöst worden sind, das heißt gerechtfertigt worden sind, dass wir aber auch von aller Sünde, von aller Macht des Teufels und von der Knechtung unter das Gesetz erlöst worden sind. Aus dem Staunen darüber und aus der Freiheit daraus fließt Freude. Ein Autor hat es gut in der Formel auf den Punkt gebracht, Jesus plus nichts ist gleich alles. Genauso kann man es umgedreht sagen. Jesus minus alles ist nichts, beziehungsweise alles minus Jesus ist nichts. Darum. Alles minus Jesus ist nichts. Es muss also nichts hinzukommen, sondern der Glaube selber ist das Geheimnis der Kraft, ist das Geheimnis des Potenzials, ein anderes Leben zu führen. Dieses Wort Geheimnis beschreibt im Neuen Testament generell ein Wissen, das erst jetzt, erst mit dem Neuen Testament bekannt ist, das vorher unbekannt war und das auch den Sündern unbekannt ist. Und gerade in der Weihnachtszeit ist das wunderbar sichtbar. Das Geheimnis von Weihnachten ist den Menschen absolut unbekannt. Da geht es bloß um Glühwein und um Feste feiern und um Schenken. Aber das Geheimnis, was dahinter steht, ist absolut unbekannt. Geheimnis beschreibt also ein Wissen, das die Gemeinde jetzt hat. Ein Wissen, das Gott im Neuen Testament durch seinen Sohn offenbart hat, mit seinem Sohn. Und genau dieser Glaube selber ist das Geheimnis, dieser Glaube an Christus ist das Geheimnis der Kraft und des Potenzials hinter einem veränderten Leben, hinter einem Leben im Haus Gottes. Eben auch das Geheimnis, das Älteste dazu befähigt, so zu leben, wie Paulus es beschrieben hat. Damit kommen wir jetzt zu dem Gedicht, beziehungsweise zu dem Hymnus. Man kann sich an diesem Gedicht mal üben, seine Fähigkeiten im Auslegen von Gedichten mal wieder zu trainieren. Also es ist absolut scharf diskutiert, wie dieser Hymnus auszulegen ist. Also man meint, es sei ein Hymnus, der eben in der Gemeinde damals schon gesungen wurde, eine Liedstrophe sozusagen, beziehungsweise wie viele Liedstrophen ist die Frage. Also es wird diskutiert, ist das jetzt nur eine einzige Strophe? Handelt es sich um zwei Strophen mit jeweils drei Versen? Oder handelt es sich um drei Strophen mit zwei Versen? Und es ist interessant, wenn man sich mal etwas mit diesem Vers beschäftigt, wird deutlich, es gibt so viele Parallelen in diesem Hymnus, so viele Dinge, die man irgendwie miteinander verbinden könnte und denken müsste, ja jetzt, das passt mit dem zusammen, das passt mit dem, aber dann kommt man doch wiederum in kein stimmiges Bild, in keine gute Ordnung. Und es ist herausfordernd, diesen Hymnus richtig zu verstehen. Und ich finde, es spricht am meisten dafür, dass man dieses Gedicht so versteht, dass es zwei Zeilen hat. Das heißt, die ersten drei Zeilen sind eine Strophe und die zweiten drei Zeilen sind eine Strophe. In den ersten drei Zeilen wird Jesu Dienst auf Erden beschrieben und in den zweiten drei Zeilen wird die Folge dieses Dienstes beschrieben. Allerdings, ja, es besteht auch gut die Möglichkeit, es anders einzuteilen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese beiden großen Themen herauskommen, nämlich erstens Jesu Dienst auf Erden und zweitens die Folge dieses Dienstes. Was passierte dann? Das Er, dieses Wort, gehört selber nicht zum Gedicht. Es geht also los, die erste Strophe, der erste Vers lautet, Christus ist im Fleisch erschienen. Und allein das ist schon ein wunderbares Geheimnis, ein absolutes Geheimnis. Wenn wir das lesen, Christus ist im Fleisch erschienen, ich habe mich früher mal gewundert, warum heißt es nicht einfach, Christus ist Mensch geworden? finde, das wäre zu platt und man versteht es falsch, wenn man einfach nur denkt, die Bibel sagt, Christus ist Mensch geworden. Das ist ein Aspekt. Jesus ist Mensch geworden. Aber dieses Wort Fleisch, vor allem bei Paulus, drückt einen besonderen Gedanken aus. Es bezeichnet eine Situation nach Adam. Christus ist also nicht nur als irgendein perfekter, vollkommener Mensch, dem die Sünde nichts anhaben konnte. Christus ist nicht als einer gekommen, der im Grunde nur mit Pseudo-Anfechtungen zu tun hatte, der von Anfang an all das aus dem Ärmel geschüttelt hat, was er hier erlebt hat. Sondern Jesus Christus selber ist ins Fleisch gekommen. Also er hat deine und meine Situation angenommen. Er ist in deine Schwachheit und in meine Schwachheit genommen. Er wurde wirklich versucht, wurde wirklich angefochten von der Sünde und vom Teufel. Er hat wirklich einen Kampf gekämpft, den wir auch kämpfen. Wo wir allerdings verlieren und wo wir in Sünde fallen, hat er überwunden. Es ist so bemerkenswert und es ist ein großes Geheimnis, gerade auch immer wieder vor der Welt, dass wir Gott im Unsichtbaren suchen und er ins Sichtbare kam. Alle Religionen vermuten Gott irgendwo im Bereich des Unsichtbaren und Transzendenten, aber Gott selber kam ins Sichtbare, kam mitten unter uns, wurde Mensch. Wir suchen Gott in der Heiligkeit, aber Gott kam in die Unheiligkeit. Also wir suchen Gott dort, wo absolute Reinheit ist, Vollkommenheit, pures Licht, nichts Dunkles, nichts Elendes, nichts, was arm ist, was schwach ist, was kaputt ist, was zerstört ist. Aber Gott kam in den Tod und hat sich gerade im Tod als Gott erwiesen. Und warum ich das betone, warum, dass man sagt, Christus ist im Fleisch erschienen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 3, dass Jesus Christus in die gleiche Gestalt des Fleisches der Sünde kam. Also das mit Fleisch meint Paulus eben nicht nur eine reine Menschheit, nicht nur eine Adamssituation vor dem Fall. Einer, der all das aus dem Ärmel schüttelt, sondern mit Fleisch meint Paulus eine Situation, die von der gleichen Schwachheit geprägt ist und dem gleichen Elend geprägt ist, wie wir es tagtäglich erfahren. Wir suchen Gott in der Herrlichkeit, aber Gott selber kam in die Schwachheit. Gott selber ist an deine Stelle getreten und an meine Stelle und Gott selber hat in aller Schwachheit als ein bloßer Mensch den Sieg gefochten, den Sieg errungen, den wir erringen sollten, den Kampf gekämpft, den wir eigentlich tagtäglich kämpfen sollten, wie Paulus schreibt. Er hat sozusagen mit uns getauscht, er hat wirklich mit uns getauscht. Er hat nicht nur irgendeine Pseudostelle angenommen und ja, wo wir doch eigentlich sagen müssten, ja Jesus, du hast das nicht erlebt, was ich erlebt habe. Aber der Hebräerbriefschreiber argumentiert gerade so. Gott hat deshalb Mitgefühl mit unserer Sünde und mit unserer Situation, nicht mit unserer Sünde, mit unserer Situation, weil er sie selber kennt. Er selber kennt die ganze Not und die ganze Anfechtung. Er selber kennt die Schwachheit, mit der wir zu kämpfen haben. Er hat wirklich mit uns getauscht und hat unsere Stelle ganz eingenommen. Der Heidelberger formuliert es so, dass er an seinem Leibe das ganze Leben hindurch und vor allem an seinem Tod unsere Sünde getragen hat. Unsere Schwachheit an unserer Stelle getragen hat und dafür verurteilt wurde. Und weil er verurteilt wurde, weil er eben an unserer Stelle schwach war, weil er genauso war wie wir, deshalb sind wir erlöst. Das ist also das große Geheimnis von Weihnachten, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, dass Jesus einen Weg an unserer Stelle gegangen ist, der aber eben nicht im Fleisch blieb, sondern wieder zum Vater ging, das Fleisch überwunden hat. Unsere eigene Situation überwunden hat und dass wir durch ihn jetzt auch diesen Weg gehen können. Dass wir im Glauben mit ihm diesen Weg gehen können. Aus unserer Situation heraus. Aber eben im Glauben und in dieser Welt immer noch unvollkommen. Paulus schreibt weiterhin, er wurde durch den Geist bestätigt. Das Wort heißt eigentlich gerechtfertigt und meint genau dieses Wort gerechtfertigt, was wir auch meinen, wenn wir sagen, wir wären gerechtfertigt. Es ist aber eher so zu verstehen in diesem Punkt, dass er sozusagen durch das Wirken des Geistes Gottes rehabilitiert wurde. Also das, was er getan hat, das Leben, das er geführt hat, all das, was er geschafft hat, wurde vom Geist Gottes bestätigt. Und Paulus beschreibt diese Situation in Römer 1, Vers 3 und 4. Die beiden Verse sind den beiden Teilen des Gedichtes hier, des Hymnus, ganz ähnlich. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Wenn er durch den Geist bestätigt wurde, beschreibt es also vor allem und in erster Linie die Auferstehung. Jesus Christus ist gestorben und er ist unseren Weg gegangen, hat unsere Stelle eingenommen, ist an unserer Stelle gestorben. Also er hat das vollkommene Elend erlebt. Das Wort Elend kommt von Ausland her. Deshalb passt es auch. Finde ich es wunderbar, es treffend. Er hat unser Elend wirklich vollkommen erlebt. Er wurde von Gott verlassen. Er war wirklich aus dem Haus ausgestoßen. Er war wirklich im Elend. Und danach wurde er allerdings und wurde all das, was er getan hat, vom Geist bestätigt. Paulus schreibt an anderer Stelle, wir sind gerechtfertigt durch seine Auferstehung, weil Gott all das anerkennt, was Christus an unserer Stelle getan hat, sind wir jetzt angenommen. Und Jesus Christus wurde verherrlicht, all das, was er getan hatte, wurde erhöht. Er hat das Opfer gebracht, das Gott gefällt, und er hat wirklich den Willen Gottes getan. Gott hat es gefallen, ihn zu zerschlagen, heißt es in Jesaja 53, aber er hat es getan, damit er seinen Willen vollbringt und damit er das, was er tun will, auch wirklich umsetzt. Und er hat es umgesetzt. Und deshalb ist Jesus Christus bestätigt. Und diese erste Strophe wird zum Höhepunkt geführt, wird zum Ende geführt durch den dritten Teil. Er wurde von den Engeln gesehen. Und es ist hier die Frage, was damit gemeint ist. Aber ich meine, und viele Ausleger meinen auch, dass damit gemeint ist, dass er aufgefahren ist in den Himmel, dass damit seine Himmelfahrt gemeint ist. Seine endgültige Aufnahme zu Gott, immer noch als Mensch, aber eben als einer, der das Fleisch überwunden hat, als einer, der das Elend der Menschheit überwunden hat, als ein Verherrlichter. Und er wird in alle Ewigkeit als Gott-Mensch dort sein und wir werden bei ihm sein, auch gereinigt von aller Sünde. Und die Engel sehen das und die Engel loben und preisen Gott. Ich denke vor allem, wenn man die Offenbarung liest, die Kapitel 4 und 5, dann weiß man und dann kann man sehen, was das heißt, dass alle Engel, dass die ganze himmlische Herrlichkeit ihn preist und ihn erhebt und ehrt als das Lamm, das geschlachtet wurde und das überwunden hat. Das heißt, der erste Teil dieses Hymnus, die erste Strophe beschreibt sozusagen das, was Jesus Christus getan hat. Er kam in unser Elend, er kam in unsere Situation und hat sie überwunden. Er hat uns daraus errettet. Er ist am Kreuz an unserer Stelle gestorben und sein Tod wurde angenommen vom Vater. Er wurde bestätigt und wieder in die Herrlichkeit aufgenommen. Und das meint Paulus, das ist bekannt. Und ich denke, das ist auch uns bekannt, darüber können wir dankbar sein. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, dem zweiten Teil der Strophe. Das Geheimnis eines in Liebe und Anbetung tätigen Glaubens sollen wir bekannt machen. Damit kommen wir zu dem Punkt, dass Mission in den Pastoralbriefen ein absolut wichtiges Thema ist. Dass wir das, was wir erkannt haben und verstanden haben, weitergeben. Und es war auch schon Thema vor Kapitel 3 und ich will mal einen Abschnitt lesen, wo dieser Zusammenhang zwischen dem, was Jesus getan hat und dem, was wir tun sollen, sehr gut deutlich wird. Nämlich im ersten Brief, im ersten Timotheusbrief im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 7. Dort heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Hier wird dieser Zusammenhang sehr gut deutlich, dass Jesus Christus gekommen ist und damit gezeigt hat, Gott will alle Menschen retten. Gott hat ein Evangelium, das jeden anspricht. Und deshalb hat Paulus es ganz selbstverständlich als seine Aufgabe gesehen und er wurde dazu berufen, dieses Evangelium bekannt zu machen. Deshalb ist es notwendigerweise und immer gleich die Aufgabe der Gemeinde, eben nicht nur Haus Gottes zu sein, nicht nur in der Gemeinde die Ordnung Gottes zu leben, sondern zugleich auch, wie wir gelesen haben, Stützpfeiler und also Säule und Bollwerk der Wahrheit zu sein. Also diese Wahrheit zu bewahren, dieses Evangelium zu bewahren und dieses Evangelium zu verkündigen. Das zeigt also hier wunderbar auch dieser Abschnitt, dass Gebet immer der Anfang aller Missionsbemühungen ist. Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wie wir anderen Menschen das Evangelium weitersagen können, dann verzagen wir ziemlich schnell schon allein an der Möglichkeit, wie bekommen wir irgendwie die Chance, wie ergibt sich mal die Möglichkeit, jemand anderem denn das Evangelium zu sagen. Schon dort fehlt es uns meistens und dann fehlt es uns auch gleich am Mut, diese Möglichkeit zu nutzen und dann wirklich das zu sagen, was wir uns vorgenommen haben zu sagen. Und Paulus macht hier toll deutlich, es ist der Anfang aller Missionsbemühungen, dass wir beten, dass wir für den anderen beten und dass wir für uns selbst beten, sodass wir auch die richtigen Worte finden. Wir sehen das auch in den Briefen von Paulus. Er hat in den Gemeinden häufig darum gebeten, dass man für ihn bittet und für seinen Dienst. Nachdem Jesus also aufgenommen wurde in den Himmel, beschreibt Paulus in Vers 16, was dann geschah. Er wurde unter den Heidenvölkern verkündigt. Er wurde in der Welt im Glauben angenommen. Er wurde im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Er wurde unter den Heidenvölkern verkündigt. Das ist wiederum parallel zu dem ersten Vers dieses Gedichtes. Er kam ins Fleisch. Und genauso wie es absolut unwahrscheinlich ist, dass Gott ins Fleisch kommt, wie es ein Wunder ist, ein Geheimnis, dass der, der herrlich ist und der, der im Licht wohnt, der vollkommen ist, dass der ins Elend hineinkommt, genauso unwahrscheinlich ist es aus der Perspektive des Alten Testamentes, dass das Evangelium den Heiden verkündigt wird, dass die Botschaft, für die eigentlich das Volk der Juden erwählt war, jetzt allen gilt. Dass sie gerade denen gilt, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben, die ihre eigenen Götter erwählen. Und Christus ist eben gekommen, Christus ist ins Fleisch gekommen und hat Gott geehrt. Er war erfolgreich, er hat den Willen seines Vaters vollbracht. Und jetzt wird deshalb das Evangelium unter den Heiden verkündigt. Das Evangelium gilt seit Jesu kommen allen Menschen. Das ist eine bemerkenswerte Botschaft. Alle Menschen sind eingeladen, alle Menschen sollen kommen. Und das bedeutet zugleich immer, auch wir sollen einladen, wir sollen offen sein. Die Gemeinde soll ein Ort sein, in dem alle Menschen sich zu Hause fühlen können. Das merkt man auch, wenn Paulus eben immer wieder die verschiedenen Gruppen und Personengruppen in der Gemeinde anspricht. Er spricht über die Väter, über die Mütter, über die Witwen. Und so sollen auch alle möglichen Personengruppen in der Gemeinde vorhanden sein. Gerade eben auch die Schwachen, gerade also die, die Heiden sind. Gerade die, die das Gesetz nicht halten können, die sollen in der Gemeinde sein. Und die sind eingeladen zu kommen, durch das Evangelium Rettung zu finden. Die Lesung beschreibt, das was wir gelesen haben, den Text aus 1. Petrus, beschreibt diese Dynamik auch sehr gut. Und das ist für uns auch Grund der Hoffnung, dass Jesus gekommen ist in unserer Schwachheit und an unserer Stelle unsere eigene Schwachheit überwunden hat. Und dass wir deshalb glauben dürfen, er wurde im Glauben in der Welt angenommen. Auch das ist wiederum so ein Gegensatz. Er wurde im Glauben in der Welt angenommen, gerade dort, wo eigentlich Glauben überhaupt nicht zu Hause ist. Und dort, wo die Menschen nichts mit Glauben zu tun haben. Und das kann auch für unsere Mission und für all unsere Bemühungen eine große Ermutigung sein. Jesus Christus wurde schon in der Welt im Glauben angenommen. Das heißt, ja, wir sollen uns darum bemühen, wir sollen sein Wort verkündigen, wir sollen das Evangelium sagen, was so wenig mit dieser Welt zu tun hat. Das Evangelium, wo wir uns vielleicht manchmal wundern, was so wenig mit unserem Alltag zu tun hat. Das hat nichts gleich mit unserer Arbeit zu tun, die wir erledigen. Es hat nichts damit zu tun, auf den ersten Blick, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Es hat nichts mit der Situation in unserer Küche zu tun. Es ist kein Rezeptbuch, es ist kein Anleitungsbuch, wie wir reich werden oder irgendwas. Gerade dieses Evangelium, wo wir manchmal meinen, Mensch, wie kann Leute das interessieren? Wie kann Leute das irgendwie herausreißen aus ihrem Trott? Auch aus ihrem Trott in der Adventszeit. Das Evangelium wurde geglaubt. Nicht, weil wir es so wunderbar verkündigen, sondern weil das Evangelium Gottes Botschaft ist und weil er selbst dahinter steht und weil er durch sein Wort wirkt. Weil sein Wort mächtig und lebendig ist. Und die Gegenseite dieser einen Position auf Erden, hier wird sein Evangelium geglaubt. Hier passiert etwas absolut Unwahrscheinliches, nämlich dass diese Botschaft von Menschen angenommen wird und Menschen, die in ihrer Not sind und eigentlich keine Hoffnung haben, die eben das Gesetz nicht halten können, die finden hier Heil. Und genau weil das hier geglaubt wird und angenommen wird, deshalb wird Jesus Christus im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Das ist der letzte Vers. Wie Jesus Christus hier geglaubt wird und weil sein Evangelium hier angenommen wird, weil sozusagen sein Tod wirklich etwas vollbracht hat und Menschen gerettet hat, den Willen Gottes zu Ende gebracht hat, deshalb wird er dort verherrlicht Tag für Tag und wird gerühmt. Er wird verherrlicht, wenn wir sein Evangelium glauben. Er wird verherrlicht, wenn wir sein Evangelium verkündigen, wenn wir es als die wichtigste Botschaft in unserem Leben ansehen, die Botschaft, die wir anderen Leuten weitersagen wollen. Gerade zu Weihnachten, wo man sich immer mal wieder fragt, gegenseitigen Gesprächen, was man über die Weihnachtsfeiertage macht, was man über Neujahr macht, was man unternimmt, ist es eine Möglichkeit, gerade das vielleicht weiterzusagen, dass wir dieses Evangelium glauben, dass wir von Gott freigekauft sind, dass das die wesentliche Sache von Weihnachten ist, eben nicht, was wir unternehmen oder wie wir unsere Zeit möglichst nett gestalten können. Diese Botschaft, die Paulus hier verkündigt, ist also Grund zur Hoffnung und zur Ermutigung für uns. Zur Ermutigung, wie wir denn nun mit unseren Mitmenschen und mit unserem Nächsten umgehen können. Woher wir all die Güte, all die Liebe, all die Geduld und all das, was immer wieder erwartet wird und was wir im Umgang mit unseren Mitmenschen doch brauchen, woher wir all das nehmen sollen. Jesus Christus war in unserer Schwachheit und er hat sie überwunden. Er hat Sünder geliebt. Und deshalb können wir ihm vertrauen. Und er selbst gibt uns auch die Kraft, einander zu dienen und einander zu lieben. Nicht wiederum als eine Leistung neben dem Glauben. Nicht als etwas, was wir jetzt uns noch abdrücken müssten, sondern als etwas, was aus der Dankbarkeit heraus gegen Gott fließt. Weil wir gesehen haben, dass er ans Fleisch gekommen ist. Dass er, muss man sich mal vorstellen, so verrückt war, an unsere Stelle zu treten. Dass er so verrückt war, unser ganzes Elend, unsere widerliche, ausweglose Situation auf sich zu nehmen und uns durch seine Liebe zu erlösen, aus der Dankbarkeit dem gegenüber soll dann auch die Dankbarkeit und die Liebe fließen, dass wir die verrückte Situation, die widerliche Situation unseres Nächsten annehmen. Dass wir unseren Nächsten annehmen in seiner Schwachheit und hier uns gerade auf die Nerven geht und immer auch im Hinterkopf behalten, dass wir ihm gleichzeitig auf die Nerven gehen. Ja, aus der Dankbarkeit heraus für dieses Evangelium, sagt Paulus, fließt auch die Liebe, die Güte, die Geduld, das Potenzial eben, den Ärger, den wir mit unserem Nächsten haben, nicht ins nächste Jahr mitzunehmen, sondern ihn dieses Jahr zu klären, fließt die Kraft, ihm zu vergeben, die Bereitschaft, ihm zu vergeben und ihn anzunehmen. Es ist also eine Botschaft der Hoffnung und Ermutigung und zugleich sehen wir auch, wir sind nicht nur errettete Sünder, wir sind nicht nur schwach und arm, sondern Gott traut uns zu und Gott ermutigt uns Und Gott bestärkt uns, dass wir sein Evangelium jetzt verkündigen. Nicht, dass wir es machen könnten, dass Menschen glauben, aber dass wir sein Evangelium verkündigen. Wir sind dazu aufgefordert und wir sind dazu gestärkt und gesegnet, dass wir jetzt sein Wort verkündigen. Und damit im Gebet beginnen. Amen.